Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast.
Wunderbar. Willkommen zurück, Tom. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast keine Blessuren mitgebracht aus deinem Kurzurlaub. Nee,
ich fühle mich nach so einer Woche in den Bergen ein bisschen älter als zu dem Zeitpunkt, als ich dort angekommen bin. Aber das ist
geht auch wieder.
Berlin macht einen ja jung.
Zeit vergeht auch schneller hier. Wir wählen ja jedes Jahr einmal. Dadurch kommt einem vor, seit ihr viel schneller verläuft.
Ja.
Ja. Wem es allerdings nicht so vorkommt, ob die Zeit schnell verläuft, sondern stillsteht, wow, was für eine Überleitung, sind alle Leute, die auf das E-Rezept warten. Denn das lässt bekanntlich auf sich warten und wir können nicht anders, als immer mal wieder darüber zu reden. Es gibt aber ein paar neue Entwicklungen und die wollen wir euch heute vorstellen. Insofern freue ich mich, Tom, dass wir heute mal wieder ganz digital werden.
Ja, und eigentlich wollten wir ja auch nicht drüber reden. Das muss man dazu sagen, wir denken natürlich auch immer drüber nach, was klickt und was klickt nicht. Und das E-Rezept klickt irgendwie nicht. Also das klickt bei uns nicht, das klickt auch in der Öffentlichkeit nicht, bei den Menschen nicht, überhaupt, das klickt einfach nicht. Das klickt, es klackert aber in den Kassen von Zurose. Ja, und was das alles miteinander zu tun hat, das versuchen wir heute zu verweben miteinander zu einem spektakulären Informationsteppich. Teppich. Genau, so ist das.
War
das? Das Bild habe ich lange vorbereitet, oder? Aber jetzt mal ernsthaft. Also, zuerst mal ganz kurz, bevor wir zum E-Rezept kommen vielleicht. Also, eine der Nachrichten der letzten Tage war ja, dass die zur Rose, also die Mutter von Doc Morris, ihr Schweizer Geschäft, also eigentlich den alten Kern ihrer selbst an die
womit das Ganze mal losging.
Genau.
Bitte? Ja genau, womit es eigentlich mal losging, ne? Also
ja, genau, also da kommen die eigentlich her, Ärztegenossenschaft sonst irgendwie und das haben die Verkäufe mehr als 300 Millionen Euro haben die sich in die Kasse geholt, brauchten die auch ganz schön dringend, weil noch eine Marktkapitalisierung, ob das nochmal gut gegangen wäre nach den mehreren, die sie ja gemacht haben, wo sich immer frisches Kapital besorgt haben. Jetzt mussten sie halt was verkaufen, um frisches Kapital zu kriegen. Das ist die Wahrheit. Das las sich natürlich in den letzten Tagen überall etwas anders. Ja, Fokussierung aufs Deutsche, nicht nur Geschäft, sondern aufs deutsche Rezept eigentlich.
Komplett.
Oder?
Also verordnen sich komplett den deutschen Markt. Man kann sagen, all in. Also natürlich hat die Wirtschaftspresse das extrem gefeiert für, die sind jetzt praktisch schuldenfrei, haben von 390 auf 30 Millionen Euro, Euro sind Schweizer Franken, aber kommt es ja ungefähr gleich.
Ich hätte auch gerne 30 Millionen Schweizer Franken Schulden und jemand würde über mich sagen, der ist praktisch schuldenfrei, oder?
Ja.
Schon geil.
Ja, gut, ist immer die Frage, wo man herkommt, ne? Also mein Vater hat mir immer gesagt, drei Haare in der Suppe sind relativ viel, drei Haare auf dem Kopf sind relativ wenig. Also, so kam jetzt mit den 30 Millionen Hallo? Vielleicht von den Grüße geht raus, von der Verschuldung da auch machen. Ja, aber es ist natürlich schon ein relativ großes Risiko zu sagen, das einzige Geschäft, was wirklich lukrativ war, was Gewinne abgeworfen hat, da, das versilbern wir mal und machen uns damit schuldenfrei und setzen jetzt alles auf ein Geschäftsmodell, was eigentlich seit Jahren Verluste schreibt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt mit Doc Morris wahnsinnig viel Geld verdient würde in den letzten Jahren.
Nee, das glaube ich auch. Und es ist halt immer noch eine Wette. Es bleibt eine Wette. Also ich sage das ja seit 2 Jahren, dass es eine Wette ist. Und wir erleben ja auch nichts anderes. Also
genau, aber wenn du in der Wette bleibst, dann sagt Rose jetzt auf einmal doppelt oder nichts.
Ja, genau, weil sie keine Optionen haben nach meinem Dafürhalten. Also tatsächlich so, das Geschäftsmodell von Rose und Doc Morris ist ja nicht besonders stabil gewesen in den letzten, muss man schon sagen, nicht nur Monaten, sondern auch Jahren, sondern sehr volatil und lebt bis heute von Ankündigungsmechanismus, von nichts anderem. Ja, also die Zahlen waren mal ein bisschen schlechter als prognostiziert, mal ein bisschen besser und sonst, aber es war nie geil. Deswegen brauchen die auch so viel Kohle jetzt wieder, um schuldenfrei zu sein. Wenn du schuldenfrei bist, bist du natürlich attraktiver für Banken, wiederum für Darlehensgeber. Ja, du kriegst ja keine Kohle mehr, wenn du schon wenn du so viel auf rote Zahlen oder so viel Kredit hast, dann sagen nicht die Banken, komm, wir geben denen nochmal 200 Millionen. Weil jetzt mit dem E-Rezept, das klappt in den nächsten 24 Monaten.
Ja, das Problem ist, dass sie das mit dem, das E-Rezept klappt und das E-Rezept kommt. Das ist ja die Story, die die jetzt einfach wirklich schon viel zu lange erzählen müssen. Das ist auch nicht ihre Schuld, dass das nicht kommt. Aber irgendwann ist das halt auch an der Börse keine glaubhafte Story mehr zu sagen, ja, aber wenn das kommt, dann ziehen wir richtig durch und dann sprudeln die Gewinne.
Und wer hat da einen Tag vorher, also da lese ich, ich glaube einen Tag vorher oder zeitgleich, ein Interview Wirtschaftswoche mit Stefan Feltens, CEO von Shop Apotheke, der ganz breit befragt wird von dem berühmten, man muss fast sagen, Versandhandelsjournalisten Jürgen Salz, der ganz dezidiert befragt wird dazu, wie das denn jetzt nun vorangeht und wie viel Marktanteil sie holen. Und dann darf er nochmal sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass hier 600 Millionen Papierrezepte durchs Land fliegen und sonst irgendwie, ja, und dass sie den Anteil, den sie dort generieren werden, auf 10% des Rezeptmarktes schätzen.
Also liegt im Moment bei ungefähr 1%, und das ist das, was die Zahl, die auch seit Jahren vor sich hertragen.
Richtig.
Wenn wir irgendwann digitalisiert sind, wird der Versand 10% des RX-Marktes sich holen. Hat er da auch nochmal brav gesagt. Er wurde aber auch gefragt, wann sie denn eigentlich Gewinne machen. Und dann hat er gesagt, ja, dann. Also jetzt
gerade nicht.
Sie hätten ja schon mal Gewinn gemacht, dann kam Corona. Irgendwann würden sie wieder Gewinn machen. Das fand ich spannend.
Es ist schon geil. Es ist eine Wette. Er weiß es nicht. Er behauptet es einfach. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, wie viele Rezepte, wie der Marktanteil sich entwickelt wird, wie teuer die Logistik werden wird, wie viel man der Gesetzgeber, der ja gerade übrigens die Honorierung gekappt hat, gerade im rezeptpflichtigen Bereich, er kann sich nicht drauf verlassen, wie viel er verdient. Auch das ist eine Wette. Ja, wenn er mit zu engen Margen praktiziert am Ende, dann wird er da auch Schiffbruch erleiden. Also das ist eine große Wette. Das, was ich aber bemerkenswert finde, wir hatten also letzte Woche dann Shop Apotheke, großes Interview, Wirtschaftswoche, fast zeitgleich die Ankündigung von Zur Rose, Stichwort Doc Morris, Fokus auf E-Rezept in Deutschland und parallel eine Medienkampagne, nachdem in der Woche vorher ja vom Bundesgesundheitsministerium Kaffee ausgeschenkt wurde von den E-Rezept-Enthusiasten dieser Lobbygruppe im Vereinsformat, ist es letzte Woche so gewesen, dass man eine Pressemitteilung veröffentlicht hat und gesagt hat, also jetzt muss das E-Rezept aber kommen, ganz, ganz wichtig, und hat eine Studie rausgekramt, die man referenziert hat von McKinsey aus dem Jahr 2022, übrigens die Verlängerung einer Studie aus dem Jahr 2018, ja. Was passiert da? Man guckt sich irgendwelche Studien an, die es gibt zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, addiert dort zu findende Zahlen auf Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen, Klinik, elektronische Patientenakte, Pflege, was auch immer, alles zusammen und sagt dann, boah, wir mit der Digitalisierung sparen wir mindestens 42 Milliarden Euro. Punkt.
Also wir haben, ich kann das immer aus der redaktionellen Sicht sagen, wir haben das natürlich auch verfolgt, diese Pressemitteilung, wir kennen auch diese Studie, wie du sagst, die ist ja auch schon wirklich was älter. Insofern haben wir dann einfach gesagt, okay, das brauchen wir jetzt den Leserinnen und Lesern nicht nochmal anzutun, dass es da interessierte Gruppen gibt, die das E-Rezept feiern und die insbesondere die Einsparungen, die das womöglich mal irgendwann generiert, hervorheben, sei es drum. Also ich glaube, die Einsparungen, die sich beim Rezept im verschreibungspflichtigen Markt auf Apothekenseite ergeben können, ist Doppelverordnung und sowas zu verhindern. Da kann E-Rezept vielleicht bei helfen, aber das lässt sich mit Sicherheit auch ohne Rezept, ohne E-Rezept machen. Also das war schon spannend. Und dann gab es ja noch einen zeitlich gleich verlaufenden Punkt, nämlich dass die Gematik sozusagen die neue Spezifikation vorgelegt hat für das EGK-Verfahren. Ja, also gibt es zwei Wege, es ist sehr technisch, die Details ersparen wir euch, weil wir sie wahrscheinlich auch selbst nicht intellektuell bis ins Letzte durchdringen.
Also jedenfalls nicht.
Ja, müssen wir ja auch nicht. Dafür gibt es ja Leute, die es tun. Wir tun es nicht so, als könnten wir es. Aber da wird dran gebastelt, damit dann irgendwann im Sommer, was ich so höre, eher Spätsommer, Herbst, Ende des Jahres, mal gucken, dieses EGK-Verfahren.
23.
Wir reden von 23, mal sehen. Also im Moment reden wir von 23. Hm. Also dieses EGK-Verfahren kommt. Das ist jetzt eine Abstimmung mit den anderen Gesellschaftern. Dann werden nochmal die Datenschutzbehörden mit reingezogen. Also mal sehen.
Lieber Alexander, und wenn wir uns das alles anschauen, dass das innerhalb von wenigen Tagen passiert, im Umfeld davon, dass Zur Rose sagt, jetzt erst recht, jetzt mit Volldampf und wir machen jetzt alles richtig und wir verkaufen unser hochprofitables Geschäft, sind jetzt schuldenfrei und fokussieren uns auf das E-Rezept, weil jetzt kommt's. Mhm. Und dann höre ich von den E-Rezept-Enthusiasten, die ich gar nicht von meinem alten Freund Ralf König, dem Apotheker aus Nürnberg, da lese ich dann, ja.
Ist der Vorsitzende da? Also
ja, genau. Und dann lese ich, ab jetzt E-Rezept vor EPA, also elektronische Gesundheitskarte. Elektronische Patientenakte.
Sorry. Genau, ja.
So.
Ja.
Und dann denke ich so, hä, das ist doch totaler Quatsch. Was soll das denn? Ja, die elektronische Patientenakte ist eigentlich ja viel, viel wichtiger, weil sie sozusagen für mich wirkt wie ein Archivinstrument, in dem alle Informationen, die von mir als Patient in irgendeiner Form gesammelt werden, ob übers E-Rezept, beim verschreibenden Arzt, Apotheke, bis in Krankenhaus, ambulant, stationär, wie auch immer, dass alles dort reinkommt und alles miteinander verwoben ist. Mhm. So, und jetzt sagt er aber an diesem Tag im Umfeld von Shop Apotheke zu Rose Doc Morris und sagt er, oh, das müssen wir jetzt, wir müssen das E-Rezept, ist das Allerwichtigste. Mhm. E-Rezept das vor elektronischer Patientenakte, wo ja eigentlich der Minister Lauterbach gesagt hat, nee, elektronische Patientenakte geht vor. Das Allerwichtigste aber in diesem Umfeld ist diese lustige, finde ich, nicht besonders tragfähige McKinsey-Studie, die gar keine Studie ist, sondern nur eine Erfassung von irgendwelchen anderen Studienergebnissen, Zusammenführung und große Zahlen machen ist. Da steht halt noch was ganz Besonderes drin, was die Skepsis angeht. Nämlich zum Beispiel die Skepsis bei den Ärztinnen und Ärzten, warum die eigentlich so ein Problem mit der Digitalisierung haben. Da unterscheiden die sich gar nicht von vielen Apothekerinnen und Apothekern, weil die sagen, dass die persönliche Beziehung zu ihren Patientinnen und Patienten, dass sie Angst davor haben, dass die verloren geht, dass die darunter leidet.
Mhm.
Ja? So, und weil viele Ärztinnen und Ärzte, wie auch viele Apothekerinnen und Apotheker, ja davon überzeugt sind, dass diese persönliche Beziehung dazu führt, dass man besser zum Beispiel über Interaktionen, Wechselwirkungen, aber auch über Wirkweisen von Arzneimitteln, dass man einfach näher beieinander ist und die Dinge besser besprechen kann.
Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, diese Angst der Ärzte, die würde ich verstehen, wenn wir über Telemedizin reden, wenn an sich eine elektronische Patientenakte angelegt wird. Ich glaube, da herrscht
es geht nicht über elektronische Patientenakte, sondern Digitalisierung generell.
Digitalisierung insgesamt, aber das ist ja ein Kernthema. Ich glaube, dass da manche Ärzte, mancher Arzt Angst vor allzu viel Transparenz über das eigene Handeln hat. Was diese Abfolge angeht, EPA und E-Rezept, natürlich ist die EPA das viel, viel komplexere Ding. Und das hat ja viel weitere Implikationen. Zum Beispiel, wenn du jetzt alle deine Gesundheitsdaten, deine Behandlungsergebnisse, deine verordneten Rezepte, wie auch immer, in dieser EPA drin hast, dann ist ja haftungstechnisch vielleicht jeder Arzt, der die aufmacht, auch in der Pflicht, alle Informationen davon zu kennen und zu lesen. Und da braucht man eigentlich wieder eine KI, die dir das mal vorsortiert und sagt, Achtung, der hat schon das und das gemacht. Sonst ist ja der einzelne behandelnde Arzt vollkommen überfordert damit. Also das ist das größere Projekt. Das E-Rezept lässt sich natürlich, wie wir jetzt ja sehen, im Technischen eigentlich leichter umsetzen. Ne? Du kannst einfach diesen Prozess digitalisieren. Was unredlich ist, ist, finde ich, diese Einsparungen, hervorzuheben, die das bringen soll, weil die macht das E-Rezept ja nur in Verbindung mit der elektronischen Patientenakte. Also das E-Rezept so alleine spart überhaupt nichts ein, weil du hast es dann einfach digital von A nach B geschickt.
Ganz genau.
Da hast du noch keine.
Nee.
Ja,
und du musst dich ja auch fragen,
Patienten zusammen.
Wo wird das eingespart? Der Patient, den kostet das zunächst mal nicht. Da könnte man immer sagen, ja klar, versicherten Beiträge. Ne? Also wenn man jetzt über Einsparungen redet, muss man sich ja fragen, wem kommen die eigentlich zugute? Also Arbeitnehmern, den Versicherten und Arbeitgebern, wenn wir im GKV-Bereich sind.
Mhm.
So, sonst ja niemand. Da muss man sich aber doch trotzdem fragen, wo werden die denn bitte eingespart? In einem System, wo viele gerade darüber schreiben und das wahrnehmen, ob in der Pflege, in der Klinik, aber auch immer in der Arzneimittelversorgung, dass es gerade kaputt gespart wird.
Ja, also idealerweise wird es gespart, weil man dann, weniger behandeln
wo
muss.
Wo wollen die das? Ja, genau, weniger Behandlungen.
Ja.
Oder anders behandeln.
Wenn du besser versorgt bist, wenn du keine Doppelverordnung hast, wenn du keine Wechselwirkungen hast und deswegen weniger Krankenhauseinweisungen, das wären natürlich Einsparungen, von denen alle profitieren würden. Aber dafür müssen nochmal diese Daten eben auch zusammengeführt und auch entsprechend danach gehandelt werden. Und das ist ja die große Herausforderung.
Und was mich noch interessiert, Alex, ist, am Ende an solchen Tagen wie Mitte letzter Woche, da schaue ich so drauf und denke so, okay, warum veröffentlicht eine Lobbytruppe, bei denen zum Beispiel Versender?
Lass uns das mal kurz aufklären. Also diese E-Rezept-Enthusiasten ist ein Verein, der hat sich letztes Jahr gegründet. Da sind sehr viele Player der Branche drin.
Vollkommen okay, Lobby finde ich ja super.
Können wir so nennen. Alles gut.
Finde ich auch.
Da ist auch eine Noventi mit drin, da sind auch ihre Apotheken mit drin mittlerweile. Da ist aber auch Shop-Apotheke mit drin, als Mitgründer und Anteilseigner ist man nicht beim Verein, aber engagiert. Zava ist drin, eHealth Tech, also auch wieder eine Zurose-Tochter.
Aber auch Jan Reuter ist drin als Privatmitglied und Ralf König.
Genau.
Also insoweit.
Also es ist ein sehr bunter Haufen, die sich eben für das E-Rezept einsetzen. Es sind aber eben halt auch diese Player darin, die genau die Interessen haben, die wir jetzt hier im ersten Teil beschrieben haben und die vielleicht auch, wissen wir nicht, darauf hinwirken, dass dann so eine Studie genau in diesem zeitlichen Rahmen dann nochmal rausgekramt wird, natürlich, ohne dass es dafür einen anderen aktuellen Anlass gäbe.
Also, und jetzt kommt's. Und da frag ich mich als ahnungsloser Pupsi auf diesem Planeten, da frag ich mich, haben die vielleicht miteinander gesprochen? Also hat irgendein Vögelchen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen will, weil auch die Zerose ein börsennotiertes Unternehmen ist. Übrigens genauso wie die Shop-Apotheke.
Wo das Management selber sehr stark engagiert ist, wie der Verhältnis.
Was normalerweise nicht betont wird. Die meisten CEOs dieses Planeten kommentieren den Aktienkurs nicht. Das will ich nochmal deutlich sagen.
Man muss dazu, also er ist direkt danach gefragt worden und
ja, sind trotzdem, du kannst ja sagen, ich kommentiere diesen Aktienkurs nicht.
Hast du recht, hätte er sagen können. Ja.
Und das machen die allermeisten. Er hat hingegen gesagt, die Spitze war ja bei über 200 Euro und wir sind jetzt hier schwer investiert und das ist natürlich noch ein weiter Weg. Hat aber damit, finde ich, relativ deutlich gesagt, ja, da kommen wir schon noch wieder hin. Und da sage ich, hui. Das finde ich spannend. Kann man machen, muss man nicht. Ja, und weil auch hier ging es ja fast ausschließlich ums E-Rezept. Ja, also das E-Rezept soll die Kassen füllen, soll zu Kapitalisierung führen. Da geht es gar nicht um Einsparungen im System oder dass was besser wird, sondern dass was besser wird bei anderen Protagonisten, die mehr Marktanteile haben wollen. Ad 1. Zweitens, kommen wir nochmal zurück zur Veröffentlichung. Ich finde es bemerkenswert, dass eine Lobbygruppe am Tag vor der Veröffentlichung der Zerose unter Verweis ausgerechnet auf ein McKinsey-Gutachten, nicht Gutachten, Studie, McKinsey, die dem Vernehmen nachher nun auch mindestens mehrfach für Doc Morris Zerose gearbeitet haben in der Vergangenheit und dort auch das in Veröffentlichung nachvollzogen werden konnte, dass ausgerechnet diese Lobbygruppe ein solches Paper nochmal hervorzieht, um zu sagen, öffentlich so, E-Rezept, jetzt müssen wir es machen, das funktioniert und auf jeden Fall und das führt zu allem Guten und das ist auch wichtiger als EPA und was auch immer. Und dann kurz darauf, wenige Stunden später, veröffentlicht zur Rose, ja, zur Freude der Börse und der Börsenkurs geht durch die Decke natürlich, weil sie jetzt fast schuldenfrei sind, bis auf 30 Milliarden Franken oder so, keine Ahnung.
Millionen,
oh ja, das wäre was. Aber ich finde es halt einfach, ich finde es bemerkenswert. Und mich würde da interessieren, das interessiert mich ja immer bei der Noventi, gibt es denn eigentlich Kontrolleure, die dann eigentlich sagen, läuft das so richtig? Ist das der richtige Weg? Ja, macht das Freude?
Ja, das wird, also ob das den finanziell Freude macht, das werden wir in den nächsten Monaten wissen. Also dass so eine Börse irgendwie immer auf eher solche Launen reagiert oder auf irgendwelche, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn dann von psychologisch wichtigen Grenzen und Schwellen, vielleicht beim DAX auch so die Rede ist, dann denke ich mir, aber worüber reden wir hier? Ist das irgendwie alles so ein Voodoo-Zauber oder habt ihr schon auch sowas wie eine Wirtschaftswissenschaftler im Hintergrund noch? Dass jetzt dieser Verkauf und diese Konzentration aufs E-Rezept so gefeiert wird, ist, kommen wir wieder zu unserem Punkt zurück, nochmal eine Wette. Und ich bleibe dabei, das ist eine Verdopplung des Einsatzes auf eine einzige allerletzte Karte, die du hast.
Und so ist das.
Da wird man gucken, ob der sticht oder nicht oder ob man nicht auf dem River dann irgendwann
ich glaube ja auch immer noch, da werden im Wettbewerb die Vor-Ort-Apotheken dramatisch unterschätzt, wenn es um E-Rezept geht. Das wird man sehen. Ich glaube auch, dass sich die beiden großen Protagonisten noch umsehen werden, wer noch auf dem Markt auftreten wird, wenn es sich plötzlich lohnt. Weil das, was Zerose doch erzählt, ist doch, dann lohnt es sich. Also wir nehmen jetzt das Kapital, weil es sich dann lohnen wird. Ja, wir müssen unsere Schulden jetzt reduzieren, dramatisch, damit wir fit sind, damit wir jetzt nicht zu viel Zinsen und Zinslast haben und. Und dann sind wir fit für den Fight. Aber es kommt zu einem Fight um diese Rezepte. Und das kostet richtig viel Geld. Da bleibe ich bei, das wird viel Geld kosten. Und es wird diese Markteinsteiger mehr Geld kosten als jeden anderen, der schon drin ist.
Ja. Wir gucken dann ja immer gerne auf, was passiert in den USA und da haben wir jetzt vor ein paar Wochen genau das gehabt, dass Amazon auf einmal sagt, wir machen hier so eine 5 $ Flatrate, für ausgesuchte Wirkstoffe bekommst du alles, alle X bei uns, so ein Pauschalabo. Also da sind wir mit Sicherheit strukturell doch anders aufgestellt, aber man kann sehen, wie schnell dann eben auch andere Player in so einem Markt Gas geben können. Also insofern Ja.
Ehrlich gesagt wünsche ich mir, wenn ich dann an, wünsche ich mir von eingetragenen Vereinen, die der Digitalisierung im Gesundheitswesen vollkommen zu Recht übrigens wahrscheinlich das Wort reden, wünsche ich mir doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Dass sie vielleicht nicht ganz so offensichtlich einer bestimmten Klientel das Wort reden und
was ja auch
denen den Markt
erstaunlich
bereiten.
Ist, weil wir haben es ja schon angesprochen, das sind ja auch durchaus andere Player damit drin, die jetzt eher für die Inhaber geführte Apotheken stehen. Das
Wort
ist sicherlich
und Bild
zum Beispiel. An allererster Stelle zu melden. Ja, Wort und Bild von mir aus. Nuventi,
Wort und Bild.
Aber ihre Apotheken ist gehört zu Nuveda, das ist eine Genossenschaft. Also
richtig.
Apotheker eigener geht es da wirklich nicht mehr.
So.
Insofern und wundert mich das auch ein bisschen, dass die da nicht mehr darauf achten, die Vorteile für die einzelne Apotheke ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Was die E-Rezept-Enthusiasten ja jetzt gerade machen, ist, sie fordern einen neuen Termin für die verpflichtende Einführung. Und da frage ich mich, wo soll das jetzt auf einmal herkommen? Also wir haben jetzt die Woche
richtig.
Bei Apotheker-Talk wieder über den Fall berichtet, wo auf einmal ein E-Rezept irgendwie zerschossen ist, wo der Apotheker dann gesagt bekommt von seinem Rechenzentrum, na, hol dir mal ein neues vom Arzt. Und er, wie ich finde, völlig zu Recht sagt, mir geht es jetzt hier nicht um die 8,35 plus paar Cent, die dieses Mittel gekostet hat. Mir geht es mal gerne um die Rechtssicherheit, die ich habe, wenn ich ein E-Rezept hier im System annehme und weiterschicke, wo das dann landen, wann ich das verlässlich abbrechen kann und nicht zum Arzt zurückrennen und sagen, bitte, bitte, kannst du mir ein neues E-Rezept ausstellen? Das
so
hat diesmal leider nicht geklappt. Also ich sehe, vielleicht um es mit dem Termin nochmal zu Ende zu bringen, ich sehe jetzt gerade überhaupt keine Notwendigkeit, da irgendein Datum dran zu hängen. Und ich sehe, ist übrigens auch politisch keine Bereitschaft dazu. Das kommt dazu. Man wartet jetzt mal dieses EGK-Verfahren ab. Und die Ärzte haben ja schon gesagt, nee, wir machen
Alex,
schön weiter zur Phase.
Lass uns doch mal noch kurz auch in den Bereich der Wetten des politischen Wettbüros einsteigen an dieser Stelle. Zwei Wetten. Die erste aktualisieren wir doch mal. Du fragst mich das ziemlich häufig. Diesmal frage ich dich. Was glaubst du, wann sehen wir die flächendeckende Einführung des E-Rezepts in der Bundesrepublik Deutschland?
Okay, also muss ich nachfragen, weil die flächendeckend, man kann überall die Rezept ausstellen. Das meinst du,
mehr als 50%?
Es
läuft irgendwie, ja, also, und es sind 30%, 40%, 50%. Das ist für mich flächendeckend.
Nicht vor Mitte, Ende nächsten Jahres.
Okay.
Wenn überhaupt.
Also Mitte, Ende 2024, sagst du, glaube ich auch. Also ich glaube sogar, alles über 20% sehe ich erst 2025. So. Also, aber da sind wir ähnlich unterwegs. Zweite Frage. Was glaubst du, wie viele Wahlen werden wir in Berlin noch haben bis dahin?
Gott, Volksentscheide mitgerechnet. Also ich hoffe ja, dass sich das System hier ein bisschen stabilisiert und wir das da auch mal hinkriegen und dann einfach auch mal antizipieren, wie viele Leute eigentlich in so ein Wahllokal reinpassen an einem Tag, wo man wählt. Doch, ich bin da ganz hoffnungsvoll. Ich habe schon gewählt. Ich habe es per Briefwahl gemacht dieses Mal. Eigentlich gehe ich ja gerne.
Ich finde, die Versender, wir sollten den Mut haben. Ich finde, wir sollten die dann in den E-Rezept-Markt stärker reinlassen, wenn die sagen, sie verlegen ihren Unternehmenssitz nach Berlin, ja, und gehen das Risiko ein, dass irgendeine der im Senat, im Abgeordnetenhaus sitzenden Parteien fordert, die Enteignung von Versandapotheken. Das könnte nämlich dann passieren. Dann wird es spannend.
Pass auf, zwei, drei Probleme dabei. Erstens, es sind ja alles Kapitalgesellschaften, die kriegen leider hier gar keine Betriebserlaubnis. Zweitens, Berlin braucht dringend Unternehmen, die sich hier ansiedeln, die richtig Steuern zahlen. Und dafür muss man aber Gewinne abwerfen.
Stimmt.
Verdammt. Also denk mal nochmal drüber nach. Wir überlegen es für nächste Woche nochmal, wie wir da noch ein Anreizsystem schaffen können, hier Berlin nach vorne zu petern, das E-Rezept auf gesunde Füße zu stellen. Tom, mich wundert noch eine Sache wirklich extrem diesmal. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, jetzt sage ich es trotzdem. Wir haben über das Wirtschaftswoche-Interview mit dem Herrn Feldens gesprochen. Der hat noch etwas gesagt. Er hat was über die Gematik gesagt und dass das so lange blockiert war zwischen Ärzten, Apotheken und Krankenkassen. Und dann ist aber was passiert. Und das lag an einer Person. Und dann wurde alles besser. Und dass du den Ball nicht in die Spitze spielst, das hat mich wirklich gewundert.
Also, ich wollte es auch eigentlich dir überlassen, aber ich kann es auch gerne sagen. Ne? Im Prinzip hat er gesagt, dank Jens Spahn ist überhaupt erst wieder Bewegung ins E-Rezept gekommen. Und da in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe den Jens Spahn immer versehentlich mit Doc Morris in Verbindung gebracht. Jetzt habe ich den plötzlich auch noch mit der Shop-Apotheke in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll seitdem. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt und neben der Spur.
Okay.
Aber auf der anderen Seite denke ich dann, es ist so ein bisschen wie bei den Masken dann auch, weißt du, das E-Rezept ist ja nicht zwingend auch jetzt, auch nach Spahn, der hat das ja vor einiger Zeit schon gemacht, das hat er ja nicht erst vor ne, in der allerletzten Phase seiner Regentschaft gemacht, sondern schon frühzeitiger, ja, die Gematik da umgestellt und dann sozusagen aufs Gaspedal gedrückt.
Mal kurz die Frage, ist das, also ist die Wahrnehmung richtig? Ich finde, man redet seitdem viel mehr, es passiert auch viel mehr, aber vom Ende her gedacht, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mehr passiert. Ja, wir haben jetzt 1,1 Millionen E-Rezepte eingelöst.
Ja,
aber,
und dann sind es nächsten Monat 1,2 Millionen, dann 1,3 Millionen.
Aber sind wir jetzt durch diese Beteiligung der Gematik, die Beteiligung des BMG an der Gematik, Alex, deswegen so viel nach vorne gekommen? Die Ärzte können es auch nach wie vor, haben es da immer noch die Hand an der Handbremse, wenn sie wollen, oder?
Ja, natürlich. Und es gibt ja anscheinend auch durchaus veritable Gründe. Und wenn ich nebenbei höre, dass wir haben es vor ein paar Tagen ja gelesen, dass wie viel 20.000 Datensätze, Kundendatensätze, Patientendatensätze von Doc Morris abgefischt wurden, ja, dann spürt man doch immer wieder, da gibt es Unwuchten. So, und natürlich werden die Enthusiasten nicht darüber berichten, was scheiße läuft bei der Erprobung und im System. Das ist ja auch eine große Wahrheit. Ja, da wird einfach nur behauptet, es würde laufen und es stimmt nicht.
Natürlich. Aber wahrscheinlich, dass ihr Job ist, also es wäre redlicher, sie würden es machen. Ihr Job ist wahrscheinlich mehr
für eine gemeinnützige Organisation, die Steuervorteile genießt. Da könnte ich mir vorstellen, dass ein Stück Wahrhaftigkeit schon ein Teil des Elixiers ist. Aber das dahingestellt, ja. Da erzählt man das eigene, die eigene Geschichte besonders gern. Und nochmal zurückzukommen, Spahn, das ist halt keine Erfolgsstory. Und Spahn hat auch keine draus gemacht. Und Lauterbach macht auch keine draus. Ja, da wird jetzt gerade, der kümmert sich um Kliniken. Ja, das ist auch dringend nötig. Der hat bei der Pflege riesige Probleme. Jetzt lese ich aus dem ärztlichen Bereich, dass die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, dort Reis ausnehmen, dass die händeringend gesucht werden. Also ähnliche Personalprobleme, wie wir sie aus den Apotheken kennen.
Ich glaube auch, das ist nicht sein Thema, das war es nicht. Und das wird es auch nicht mehr werden in dieser Legislaturperiode. Nee. Das läuft so ein bisschen nebenher, lässt die Gematik da machen. Und sicherlich werden wir hoffentlich irgendwann ein vernünftiges Verfahren dabei haben. Und so lange werden wir noch ein paar Mal drüber reden müssen, Tom. Aber ich glaube, heute nicht mehr. Oh, es scheint die
Sonne
jetzt.
Heute nicht mehr, wir müssen raus. Also, Herr Müller, es war mir ein besonderes Vergnügen. Yes. Nächste Woche suchen wir uns irgendwie was aus, nix E-Rezept.
Versprochen.
Sparen kann ich nicht garantieren, dass wir nicht, ne? Aber wir machen irgendwas was Heißeres.
Gebt uns einen Daumen hoch, bitte abonniert den Kanal bei YouTube, das hilft uns auch sehr. Liked den Podcast überall, schreibt uns einen kurzen Kommentar bei Apple Music, wo auch immer. Und schreibt uns direkt an post@nurmalsozumwissen.de.
Ja, genau. Und in diesem Sinne, ja, Alex, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.
Tschö.
Ich finde, heute waren wir ausgesprochen gut.
Enthusiastisch, könnte man fast sagen.